Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich wünschte, es gäbe mehr Pharisäer unter uns. Wir brauchen sie, diese Menschen, die sich in der Heiligen Schrift sehr gut auskennen, die die Texte der Heiligen Schrift kennen, in- und auswendig, die in der Schrift und ihren wichtigsten Auslegungstraditionen zu Hause sind, die darin wohnen und leben, die sich immer und immer wieder über die Texte der Heiligen Schrift ins Gespräch begeben, die disputieren, die dazulernen wollen, die andere einladen und mit hineinnehmen in die Texte der Heiligen Schrift, die stets und ständig bemüht sind, ihr eigenes Verständnis biblischer Texte zu schärfen, zu verbessern, zu erweitern und das aller anderen auch, damit unser Leben gelingt. Ich wünschte, es gäbe mehr Pharisäer unter uns. Wir brauchen sie, diese wunderbaren Menschen, die den Willen Gottes nicht für einen Vorschlag halten, das kannst du so machen, Gebote halten oder auch nicht, sondern die die Gebote Gottes, seine Weisungen als tägliche Richtschnur in ihrem Leben haben, für die es keine Frage ist, ob sie sich an den Willen und an das Wort Gottes halten, sondern nur, wie das immer noch besser gelingen kann. Wir brauchen sie dringend, diese wunderbaren Menschen, die Pharisäer, die freigebig sind und die das, was ihnen an Einkünften und Vermögen zuteil wird, ganz selbstverständlich mit anderen teilen. Wir brauchen sie, diese wunderbaren Menschen, die für die Gemeinde beten, die Tag und Nacht, morgens, mittags und abends im Gebet sind, für die es selbstverständlich ist, das Leben der Welt, ihrer Nachbarn, Familien, Freunde und Regierungen vor Gott zu bringen, für die es vollkommen normal und alltäglich ist, über Weisung und Wegführung, über Heilung und Klarheit, über Erkenntnis und Dank, über Klage und Fürbitte mit Gott im Gespräch zu sein. Wir brauchen sie, diese wunderbaren Pharisäerinnen und Pharisäer, die all dies tun und die so leben. Ich wünschte mir jedenfalls, es gäbe mehr davon unter uns. Mehr Pharisäer wagen, mehr Pharisäer sein. Ein seltener Ruf in der Kirchengeschichte. Ich bedauere das ausdrücklich. Diesem Ruf stand und steht ein Bild der Pharisäer entgegen, das im Christentum über die Jahrhunderte dominiert hat, das Christen gepflegt haben, weil es ihrer Meinung nach dem Christentum genützt hat und es plausibel schien. Ein Stereotyp, die Pharisäer. Pharisäertum, ein Synonym für Heuchelei, Falschheit, Schwindelei, Überheblichkeit, für Besserwisserei. Es gibt nahezu kein positives Bild vom Pharisäertum, nicht mal bei denen, die gern Kaffee trinken. Langsam bessert sich der Ruf, viel zu langsam. Eine Woche nach dem Israelsonntag ist das Nachdenken über die so wichtige theologische Strömung des Judentums dringend erforderlich und an einem sehr guten Platz im Kirchenjahr. Die Pharisäer waren eine große Bewegung mitten in der jüdischen Bevölkerung zur Zeit des Zweiten Tempels. Eine gebildete Laienbewegung. Nach der Zerstörung des Tempels wurden sie eine treibende Kraft im rabbinischen Judentum, manche sagen die treibende Kraft Sie diskutierten immerfort zentrale Fragen ihrer Zeit, wie mit Gott leben ohne Tempel, wie sich immer wieder neu liturgisch im Gebet, in der Schriftlesung mit Gott versöhnen, wenn der Tempel doch zerstört ist. Wo ist Gott, wenn nicht im Tempel? Wie gelingt jüdisches Leben unter den Bedingungen der römisch-hellenistischen Welt? Und wenn es keinen Tempel mehr gibt, wie gelingt jüdischer Glaube dann für mich ganz persönlich? Das alles sind existenzielle Fragen. Und hoch angesehen waren die, die sich damit beschäftigten, zu Recht. Das neu entstehende Christentum war auf einem völlig anderen Weg. Mit ihrer Hinwendung an die nichtjüdischen Gemeinden von Heidenchristen, die eben nicht auf der Basis der genauen Kenntnis von Tora und Talmud ihre Ethik und ihr Gemeindeleben lebten, sondern oft im christenfeindlichen Umfeld. Ja, Feindbilder stiften Identität. Das war damals so und das ist leider heute immer noch so. Sie schweißen zusammen, sie helfen vermeintlich bei der Identitätsbildung. Das war damals fatal und das ist es bis heute. Das bewusst über lange Zeit kultivierte Pharisäerbild des Christentums, der christlichen Theologie und Pädagogik gehört zur Schuldgeschichte der christlichen Kirchen. Eine jahrhundertelange Fehldeutung der Pharisäer als übergenaue, als lebensfeindliche Besserwisser, die Jesus doof finden, die nichts verstehen und nun Jesus auch noch bekämpfen und verraten. Ich bin dankbar über diesen Text aus dem Lukas-Evangelium, der mit genau diesen Erwartungen spielt. Und er spielt meisterlich damit. Unmöglich, diesem Text gegenüber neutral zu bleiben. In Windeseile entscheiden wir uns für eine Seite. Der Predigttext für den heutigen Sonntag will genau das. Schon in seiner Zeit spielen die Worte von Lukas mit dem Vorverständnis der Hörerinnen und Hörer. Sie spielen mit unseren Erwartungen, mit unserer Meinungsbildung über die Jahrhunderte. Denn die Sache schien ja lange Zeit vollkommen klar zu sein. Wer hier die Guten sind und wer nicht. Böser Pharisäer, guter Zöllner. Lukas setzt zielsicher seinen theologischen Reflexhammer an unser Predigthörerknie. Und zack, schon schnellt das Bein nach oben. Völlig klar, was in dieser Parabel miteinander verglichen werden soll, in diesem Gleichnis. Das ist es doch, oder? Bemerkenswert ist und bleibt beim mehrfachen Lesen des Textes, dass Jesus die Frömmigkeit des Pharisäers nicht kritisiert. Weder das Fasten noch das Verzehnten werden von höchster Stelle beanstandet. Auch die Gesetzestreue wird nicht kritisiert. Nicht mal der Beruf des Zöllners und seine systemische Verbindung mit der Welt der verhassten römischen Besatzer erscheint Jesus kritikwürdig. Lukas schwingt seinen Reflexhammer. Wo ist der Vergleich im Vergleichnis? Beide, Pharisäer und Zöllner, haben systemische Rollen in ihrer Gesellschaft. Der eine in einer theologischen Laienbewegung, der andere im römischen Finanzsystem. Beide haben Zugang zum Tempel, sind also kultisch rein. Beide gehen in den Tempel. Beide beten. Beide nutzen dafür Worte der Tradition. Eigentlich nichts zu beanstanden. Das Gleichnis bleibt darin vollkommen neutral. Bislang bietet sich wenig Stoff an für ein Urteil über beide. Zum Glück gibt der Predigttext Hinweise, wie so oft in einem Nebensatz. Das schöne Wort, sie blickten herab, sie verachteten. Das meint im Griechischen ein tödliches Verachten. Und hier beginnen die Distinktionen. Unangenehm und folgenreich und gefährlich, tödlich verachtet zu werden für jeden von uns. Und gemeint ist ausdrücklich nicht die Gruppe der Pharisäer, nicht nur. Gemeint ist die Gruppe von Menschen, deren Haltung dieses tödliche Verachten ist, und sie ist gewiss dramatisch größer als die Gruppe der Pharisäer. Sie alle sind die Adressaten des Gleichnisses und damit wir. Ein weiteres Wort gibt Hinweise. Der Zöllner steht und betet Makrothen, von ferne. Ein wichtiges Wort für Lukas. Im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus sieht der reiche Mann Lazarus von ferne in Abrahams Schoß sitzen. Von ferne folgt Petrus ganz nah dem verhafteten Jesus. Von ferne stehen die Bekannten bei Lukas unter dem Kreuz. Von ferne, so beschreibt Lukas diese eigentümliche Spannung aus Nähe und Distanz, in der ich selber regeln kann, was für mich nah ist und was zu nah. Zwischen nicht mehr fern und noch nicht ganz nah. Und automatisch stellt der Predigttext uns heute die Frage, wie nah oder wie fern fühlen wir uns, Gott? Liebe Gemeinde, wie nah sind Sie Gott und wie nah ist Gott Ihnen oder wie fern? Und woran messen Sie das? Einer von beiden in unserem Gleichnis fühlt sich Gott unglaublich nah, der andere unglaublich fern. Und beide können das messen. Der eine, weil er die Regeln genau kennt und weiß, er hält sich daran und also nichts verkehrt machen kann. Und der andere, weil er täglich die gesellschaftliche Verachtung erlebt und den Widerspruch seines Lebens. So erzählt es Lukas der Gemeinde seiner Zeit. Bislang bietet der Text keine Anhaltspunkte, warum das so ist und woraus sich dieses Gefühl von Nähe oder Ferne genau speist. Auch daran keine Kritik von Jesus. Kritik kommt allerdings sehr deutlich, als einer aus dieser so empfundenen und für ihn ganz selbstverständlichen Nähe ein Werturteil ableitet. Ich bin nah bei Gott, deswegen bin ich was Besseres. Das ist ganz angemessen, dass ich nah bei Gott bin. Denn ich bin nicht wie die da. Mit so einer Einstellung ist es zwangsläufig, dass es zu einem Über- und Unterordnungsverhältnis kommen muss. Ich bin ganz toll. Und ihr? Die Funktion der Frömmigkeit ist das Problem, auf das Jesus bei Lukas mit wenigen Worten meisterhaft hinweist. Dann, wenn das Urteil der Hörenden längst gefallen ist. Wer froh ist, nicht zu sein wie die anderen, der ist in Gottes Wirklichkeit nicht angekommen. Mit seinem wertenden und richtenden Herzen. Damit erschöpft sich der Text aus dem Lukas-Evangelium nicht. Ein dritter Hinweis: Am Pharisäer macht Lukas die Haltung einer Gruppe stark wertender Menschen deutlich, die viel größer ist als die Gruppe der Pharisäer. Der Pharisäer ist nur der Protagonist für Lukas. Lukas kritisiert die mit den Worten Jesu, die froh sind, nicht so zu sein wie die anderen. Ich habe mich beim Lesen des Predigttextes immer wieder gefragt, sind nicht viele eher getrieben von dem Gedanken, Herr, ich wäre gerne mehr wie die anderen. Ich wäre gerne auch so eloquent, so sportlich, so schlagfertig, so klug, so liturgisch sicher, so bibelfest und fromm, so sangeskundig und urteilssicher. Ich wäre gern so wie die anderen. Was auch immer zu dem Vergleich mit anderen führt und ihn befördert, es ist die vergleichende Haltung im Kern, die zum Kern des Gleichnisses führt. Mündliche Fußnote: Es lohnt sich in diesen Wochen, unter genau dieser Hinsicht Wahlwerbung zu betrachten. Wer stabilisiert sich durch Abwertung anderer und wer nicht? Wer erzählt eine Geschichte vom gelingenden Leben und wer verhöhnt andere, weil er gewiss nicht so ist wie die? Liebe Gemeinde, die Auslegungsgeschichte unseres Lukas-Gleichnisses in der weltweiten Ökumene ist reichhaltig, sehr bunt und faszinierend. Denn dort wird die Begegnung vom Zöllner und Pharisäer noch viel stärker sozialkritisch gelesen und machtkritisch. Der Zöllner wird zu einer einladenden Identifikationsfigur für diese Menschen. Als gesellschaftlich ausgegrenzter Mensch, wie so viele andere, verstrickt in ein ungerechtes ökonomisches und politisches System, wie so viele andere, verachtet von der Bevölkerung, wie so viele andere, verachtet von der religiösen Elite, wie so viele andere, ständigen Loyalitätskonflikten ausgesetzt, wie so viele. Und der Pharisäer steht oft für die gesellschaftliche, für die kirchliche und politische Elite, die sich für etwas Besseres hält, für die Besitzenden, die sich alles erlauben können und die die einfache Bevölkerung für gering achten, für geringer als sich selbst. Beide, Zöllner und Pharisäer, sind in den Gleichnissen der weltweiten Ökumene sozial isoliert. Beide ziehen Grenzen. Ich hier oben, ich hier unten. Beide ziehen Grenzen, über die sich Jesus mutig, konsequent und unkonventionell hinwegsetzt und klar benennt, was wesenhaft bedrohlich ist für das Reich Gottes. Der eine sieht sich oben, der andere unten. Gottes wohltuende theologische Arithmetik, auch Demut genannt, bringt beide wieder auf Augenhöhe. Einfach wundervoll. Danke, Lukas. Liebe Gemeinde, dass Zöllner eine Zukunft haben werden, daran wird wenig Zweifel bestehen. Aber welche Zukunft haben die Pharisäer? Ich hoffe jedenfalls, Sie haben eine. In Zeiten, in denen Hauptamtliche in der Kirche immer weniger werden und immer mehr Menschen biblische Texte auch akademisch studieren möchten, ist eine biblisch sehr gut ausgebildete Laienbewegung genau das, was wir brauchen. Eine Laienbewegung, die biblische Theologie lebt und die lebt, was sie lehrt und glaubt. Eine biblische Laienbewegung ist völlig unstrittig die Zukunft unserer Kirche. In den vergangenen Tagen bin ich mit einer Gruppe aus meiner Landeskirche durch Anhalt gepilgert. Von Ballenstedt im Harz durch den Aschersleben-er Korridor nach Bernburg und weiter nach Köthen. Viel Gegend, viele Kirchen. In einem kleinen Ort empfängt uns ein ehrenamtlicher Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Im Dorf groß geworden, er ist erst mit 50 Jahren zum Glauben gekommen und ist nun das Rückgrat dieser kleinen Gemeinde. Er zeigt uns ein buntes Bleiglasfenster aus dem 18. Jahrhundert, das sich gefährlich ausbeult, das kurz vor dem Zerbrechen ist. Ein kostbares Zeichen des Glaubens aus einer anderen Zeit, zum Zerreißen gespannt und gefährdet. Lange geht das nicht mehr gut. Lasst uns doch erst einmal sichern und einlagern, sagt er. Lasst uns einfaches Glas einfügen stattdessen, so wie wir es eben gerade bezahlen können in dieser Zeit. Und wenn wir dann wieder mehr sind, wenn wieder mehr Menschen hoffen und glauben und in dieser Kirche Ruhe finden vor der Hektik des Lebens und der Welt da draußen, wenn die Kirche wieder so voll ist wie zu Weihnachten, dann haben wir sie immer noch, diese kostbaren Fenster voller Farben. Und dann sagt er, mir hat jemand gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber das stimmt nicht. Die Hoffnung stirbt nie. So habe er es in der Bibel gelesen und so stimme es. Da stockt es in den Hälsen unserer kleinen Pilgergemeinschaft und den staubigen Kehlen und Füßen vor so viel Herzensbildung, Schriftverständnis und Glaubenskraft. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.